Erlebt und erzählt. Geschichten, die das Leben schrieb.
An Ihrem Empfänger begrüßt Sie herzlich Käthe Wiens zu dieser neuen Sendung am Mittwochabend. Einen sehr dramatischen Höhepunkt haben wir in dem Buch »Dramatische Verwechslung« erreicht, das ich zurzeit für Sie lese. 5 Wochen war es Tatsache, dass die Familie Sirach ihre Tochter Whitney bei einem Unfall verloren hat, während die Familie Van Ryn dankbar ist, dass ihre Tochter Laura den Unfall schwer verletzt überlebt hat und sich ihr Gesundheitszustand zunehmend langsam verbessert. Doch dann kommen Zweifel auf, ob es sich wirklich um Laura handelt, die Van Ryns so eng begleitet haben. Immer wieder nennt sie Namen, die sie als Laura nicht wissen sollte, und sich selbst bezeichnet sie inzwischen als Whitney. Nun müssen sich die Van Ryns der furchtbaren Realität stellen, dass es bei der Identifizierung der Toten und Verletzten sehr wahrscheinlich eine Verwechslung gegeben hat. Dazu werden verschiedene Untersuchungen anberaumt. Doch für die Van Ryns ist es inzwischen klar, dass nicht Laura im Krankenhaus liegt, sondern Whitney. Die Familie wird zusammengerufen und informiert. Und Don, Lauras Vater, übernimmt die schwere Aufgabe, Lauras Freund Aaron anzurufen, der mit großer Liebe und Geduld viele Stunden am Bett gesessen hat, immer sicher, dass es sich um Laura handelte, die da vor ihm lag, obwohl sie sich ihm gegenüber manchmal komisch verhalten hat und ihn oft Hunter nannte. Hier lese ich aus dem Buch weiter. Don erreichte Jim, Aarons Vater, am Telefon. Er sagte, es hat eine Verwechslung gegeben. Das Mädchen im Krankenhaus ist nicht Laura. Laura ist beim Unfall ums Leben gekommen. Jim konnte kaum glauben, was er da hörte. Er begann zu weinen und fragte, wie das denn überhaupt sein könnte. Jim und seine Frau Trixie waren in den vorangegangenen 5 Wochen häufig im Krankenhaus gewesen. Sie standen Laura sehr nah und hatten sie bereits als Schwiegertochter betrachtet. Immer noch fassungslos versprach Jim, dass er versuchen würde, Aaron so schnell wie möglich zu finden. Aaron rief Don innerhalb einer Stunde zurück. Er hatte seine Stimme kaum unter Kontrolle und brachte die Worte kaum heraus. »Nein, nein, nein«, sagte er, »es ist Laura. Ich weiß, dass es Laura ist. Wenn jemand sie erkennen würde, dann ich.« »Es tut mir leid«, sagte Don und versuchte, seine Tränen zurückzuhalten. »Wir können es selbst kaum glauben, aber es ist wahr. Wir warten noch auf den Bericht des Forensikers, aber wir wissen eigentlich schon, dass es nicht Laura ist. Nein, 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 das kann einfach nicht wahr sein. Es kann einfach nicht sein, dass das nicht Laura ist.« »Aaron, es tut mir so leid. Ich wünschte, es wäre nicht wahr. Ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich mir das wünsche.« Die beiden redeten noch einige Zeit miteinander, wobei sie beide weinten. Es war das schwerste Telefonat, das Don je in seinem Leben geführt hatte. Nachdem er das Gespräch beendet hatte, ging Don zu den anderen ins Haus. Einige Minuten später klingelte das Telefon wieder. Es war Cindy von der Reha-Klinik. »Don«, sagte sie, »es tut mir so leid. Lauras zahnmedizinische Unterlagen stimmen nicht mit denen des Mädchens überein. Sie ist es nicht.« »Danke, Cindy. Wir wussten schon, wie der Befund ausfallen würde. Das bedeutet, dass das Mädchen in der Klinik Whitney Sirach sein muss«, sagte er. »Wahrscheinlich schon. Wir werden das überprüfen.« Sie hielt kurz inne und suchte nach den passenden Worten. Dann sagte sie, »Es tut mir so unendlich leid, dass ich Ihnen diese Nachricht mitteilen musste.« »Das ist in Ordnung. Danke noch einmal, dass Sie sich um alles gekümmert haben.« Er legte auf und wandte sich seiner Familie zu. Mit leiser Stimme sagte er, »Wie mir Cindy gerade mitteilte, hat der Zahnarzt bestätigt, dass es nicht Laura ist. Zwar hatten sie mit genau diesem Ergebnis gerechnet, und doch wurden sie erneut von ihren Gefühlen überwältigt.« Als Lisa später ins Bett ging, fragte sie sich, wie es wohl Whitney ging. 5 Wochen lang hatten sie und ihre Familie sich um dieses Mädchen gekümmert. Dass sie nun entdeckt hatten, dass Whitney nicht diejenige war, für die sie sie gehalten hatten, änderte nichts an der Tatsache, dass sie ihr wünschten, dass sie bald das Bett wieder verlassen und vollständig genesen können. Als Lisa über Whitney nachdachte, betete sie für sie, wie sie es an jedem einzelnen Tag in den vergangenen 5 Wochen getan hatte. Der einzige Unterschied bestand in dem Namen, den sie für das Mädchen benutzte, das sie für ihre Schwester gehalten hatte. Mittwoch, 31. Mai 2006. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in alle Ewigkeit. Was uns vielleicht schockiert, schockiert den, der uns geschaffen hat, nicht. Heute müssen wir euch etwas mitteilen, auch wenn es uns nicht leicht fällt. Es hat uns sehr wehgetan, erfahren zu müssen, dass die junge Frau, um die wir uns in den letzten 5 Wochen gekümmert haben, nicht unsere Laura ist, sondern eine ihrer Kommilitoninnen von der Taylor University, Whitney Serac. Unmittelbar nach dem Unfall wurden die beiden falsch identifiziert, da die beiden sich unglaublich ähnlich sehen. Ihr Körperbau war ähnlich, ihre Haarfarbe und Struktur, ihre Gesichtszüge und so weiter ähnelten sich. Als Whitney in den letzten Tagen ihre Umgebung mehr und mehr wahrnahm, hat sie Dinge gesagt und getan, die uns ins Fragen brachten, ob es sich wirklich um Laura handelte. Gestern sprachen wir mit einer Mitarbeiterin der Reha-Klinik und leiteten eine eindeutige Identifizierung in die Wege. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass es sich um Whitney handelt. Die Serac sind heute von Gaylord hierher gefahren und wir konnten uns heute Morgen mit ihnen treffen. Wir haben darüber geredet, welche Schritte in den nächsten Tagen veranlasst werden müssen, konnten ihnen darüber hinaus aber auch erzählen, welche großartigen Fortschritte wir bei Whitney im Laufe des letzten Monats gesehen haben. Die Wendung, die die Sache genommen hat, bereitet uns Kummer, aber auch Freude. Wir trauern über Lauras Heimgang. Wir werden ihr mitfühlendes Herz und ihre liebenswürdige Art vermissen, auch wenn wir wissen, dass sie nun für immer bei ihrem König lebt. Wir freuen uns aber mit den Serac, dass ihnen mehr Zeit mit ihrer geliebten Tochter und Schwester auf dieser Erde verbleibt. Wir möchten euch auch dafür danken, dass ihr in den letzten Wochen für unsere und auch für die anderen Familien gebetet habt. Eure liebevolle Unterstützung ist beispielhaft. Wir hoffen, dass die Serac diesen Blog für Whitney fortführen, damit wir weiter für Whitney und ihre Gesundheit beten können. Bitte ruft diese Seite immer wieder auf. Wir werden euch dann dort informieren, ob dies möglich ist. Wir werden auf dieser Seite auch unsere Pläne im Hinblick auf einen Gedenkgottesdienst für Laura bekannt geben. Wir hoffen, dass dieser Gottesdienst am nächsten Sonntag stattfinden soll. Vielen Dank noch einmal für alle Unterstützung. Hört bitte nicht auf zu beten. Unser Gott ist gut. Er hilft uns, er führt uns, er tröstet uns. Wir lieben euch. Blog-Eintrag von Lisa Van Rin. Mittwoch, 31. Mai 2006. Der Gedenkgottesdienst für Laura wird am Sonntag, den 4. Juni um 15 Uhr stattfinden. Danach laden wir zu einem Empfang ein. Blog-Eintrag von Lisa Van Rin. Laura Jean Van Rin. Dies ist der letzte Brief, den ich dir schreibe. In den letzten 35 Tagen habe ich mehr durchgemacht, als ein Mensch jemals durchmachen sollte. Es tut mir leid, Laura, dass ich nicht gemerkt habe, dass du es gar nicht warst. Ich habe das Gefühl, ich sei derjenige, der es hätte merken müssen. Laura, ich habe so viel um dich geweint und getrauert. Du warst eine wunderbare Frau, die mein Herz so gewonnen hat, wie es vorher noch niemand geschafft hat. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, wieder mit dir zusammen zu sein. Es fällt mir schwer zu sagen, welcher Tag nun wirklich das Ende unserer Beziehung war. Der 26. April, der schlimmste Tag meines Lebens, oder der 30. Mai, der Tag, an dem die Beziehung für mich zu Ende ging. Ich werde dich immer lieben. Mir blieb auf dieser Erde nicht genug Zeit mit dir. Wie soll es jetzt ohne dich weitergehen? Auszug aus Aarons letztem Brief an Laura. In den 5 Wochen, in denen Laura im Koma lag, schrieb er ihr mindestens einen Brief pro Tag. Das nächste Kapitel trägt die Überschrift »Von den Toten auferstanden«. Donnerstag, 1. Juni 2006. In solchem Vertrauen brachte Abraham, als Gott ihn auf die Probe stellte, seinen Sohn Isaak zum Opfer. Er war bereit, Gott seinen einzigen Sohn zu geben, obwohl ihm Gott doch die Zusage gemacht und gesagt hatte, »Durch Isaak wirst du Nachkommen haben«. Denn Abraham rechnete fest damit, dass Gott auch Tote zum Leben erwecken kann. Darum bekam er auch seinen Sohn lebendig zurück, als bildhaften Hinweis auf die künftige Auferweckung. Hebräer 11, 17-19. Mir gingen diese Verse auf der Fahrt nach Grand Rapids nicht mehr aus dem Kopf. Ich glaubte nicht, dass es wirklich meine Schwester war, die dort im Krankenhaus lag. Ich war mir sicher, dass jemandem ein Fehler unterlaufen war. Als ich das Krankenhaus betrat, wurde ich dann von Freude überwältigt. Nachdem wir Whitney begrüßt hatten, trafen wir uns mit den Wanrins und unsere Freude wich dem Schmerz, den wir um ihretwillen empfanden. Es ist schwer zu verstehen, dass unsere Freude gleichzeitig ihr Leid bedeutet. Die Wanrins haben sich wunderbar um Whitney gekümmert und dafür sind wir dankbar. Wir kennen den Schmerz, den sie jetzt empfinden, allzu gut und fühlen mit ihnen. Unsere Familien sind nun eng miteinander verbunden und wir schauen gemeinsam auf Gott, während wir diese schwere Zeit durchmachen. Whitney hat nun damit begonnen, Leute aufzuzählen, die sie gerne sehen möchte, vor allem ihren Vater, der sich in diesem Moment auf dem Rückweg von New York befindet. Sie hat uns immer wieder gebeten, ihn anzurufen, und als sie mit ihm am Telefon sprach, sagte sie ihm, dass sie ihn lieb habe und er kommen solle. Blog-Eintrag von Carly Serak. Newell legte fassungslos und ein wenig ungläubig das Telefon auf. Colleen hatte gerade aus Whitneys Krankenhauszimmer angerufen und bestätigt, dass ihre Tochter, die er für tot gehalten hatte, doch noch lebte. Er setzte sich hin, fuhr sich mit der Hand durchs Haar und sagte, »Ich muss nach Hause. Ich muss zu Whitney fahren. Sofort. Ich muss jemandem davon erzählen.« Er war mit einigen Schülern, die kurz vor dem Abschluss standen, auf eine Freizeit in eine Gemeinde in New Jersey gefahren, 60 Kilometer von Manhattan entfernt. Der Mann seiner Schwester Joanne war Pastor dieser Gemeinde. Joanne und ihre Familie waren bereits wach, als Newell um kurz vor 7 gegen ihre Tür hämmerte. Joanne öffnete und war überrascht, Newell vor sich zu sehen. »Ich muss mit dir reden«, sagte er und winkte sie nach draußen. »Stimmt etwas nicht?«, fragte sie. »Du siehst aus, als wärst du einem Gespenst begegnet.« »Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Ich habe gerade mit Colleen telefoniert. Joanne, Whitney lebt.« Die Miene seiner Schwester verriet ihm, dass sie nun wirklich glaubte, dass er ein Gespenst gesehen hatte. Es war nur zu deutlich, dass sie nicht verstand, was er sagen wollte. »Die Leute, die die Opfer am Unfallort identifiziert haben, haben einen Fehler gemacht. Das Mädchen, das wir begraben haben, war nicht Whitney. Sie lebt und befindet sich in diesem Moment in einem Krankenhaus in Grand Rapids«, sagte er. Joanne stieß einen spitzen Schrei aus und sank in die Knie. »Das kann ich nicht glauben.« Newell kniete sich neben sie und nahm sie in den Arm. So saßen sie eine ganze Weile einfach nur da. Schließlich kam Joannes Mann, Andrew, aus der Wohnung und fragte, »Was ist denn los?« Als Newell ihm die Nachricht mitteilte, war seine Reaktion ähnlich wie die von Joanne. Als es Newell schließlich gelungen war, seinen Schwager davon zu überzeugen, dass Whitney tatsächlich noch lebte, sagte er, »Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn wir nun früher zurückfahren.« Ursprünglich hatten sie noch einen Tag länger bleiben wollen. »Bist du verrückt?« rief Joanne. »Natürlich musst du sofort nach Hause fahren. Los jetzt!« Sie war nicht imstande, ihre Freude im Zaum zu halten und rief, »Whitney lebt! Gott sei Dank, sie lebt!« Ehe Newell ging, bat er sie, die Verwandtschaft anzurufen, um allen Bescheid zu geben. Natürlich übernahm sie diese Aufgabe nur zu gern. Newell ging zurück zu der Unterkunft, in der seine Schüler übernachteten. Als er auf die Uhr blickte, stellte er fest, dass es gerade einmal 7:30 war. Am Abend zuvor waren sie erst nach Mitternacht in ihr Quartier zurückgekehrt und keiner von ihnen war vor 1 Uhr zu Bett gegangen. »Sie können auch im Bus schlafen«, dachte er, als er zum Mädchenflügel rannte und rief, »Alle aufstehen! Wir treffen uns am großen Tisch auf dem Hauptplatz. Ich muss etwas mit euch besprechen.« Dann lief er durch den Flügel, in dem die Jungen schliefen, und weckte auch dort alle auf. Es entstand ein Tumult, als die Jugendlichen aus ihren Zimmern stürmten. »Ist etwas nicht in Ordnung?« fragten sie. »Was haben wir angestellt? Gibt's Ärger?« Nachdem sich schließlich alle um den Tisch versammelt hatten, erklärte Newell ihnen. »Ich habe gerade die Nachricht erhalten, dass an dem Abend, als meine Tochter verunglückte, ein Fehler bei der Identifizierung der Opfer unterlaufen ist. Sie ist nicht gestorben, sie lebt. Mit einem Mal herrschte absolute Stille. Schließlich rief jemand: Können Sie das wiederholen? Ich habe gesagt, dass an dem Abend von Whitneys Unfall bei der Identifizierung der Todesopfer ein Fehler gemacht wurde. Sie ist nicht umgekommen. Sie lebt. Sie befindet sich jetzt in einem Krankenhaus in Grand Rapids und fragt nach mir. Lasst uns fahren, rief jemand. Einige Jugendliche weinten leise. Andere hatten ein breites Lächeln auf den Lippen. Bald lagen sich die Jugendlichen vor Freude weinend in den Armen. Wenn es für euch in Ordnung ist, werde ich unsere Zeit hier um einen Tag verkürzen, erklärte Newell mit einem breiten Lächeln. Natürlich waren alle einverstanden. Die Jugendlichen liefen zurück zu ihren Blockhütten, um ihre Sachen zu packen. Innerhalb einer halben Stunde war das Gepäck im Bus verstaut und alle hatten Platz gefunden. Newell setzte sich hinters Steuer und fuhr mit durchgetretenem Gaspedal in Richtung Heimat. Ihm konnte es gar nicht schnell genug gehen. Etwa zum gleichen Zeitpunkt in Grand Rapids machten sich die Van Rins auf den Weg zur Spektrum-Reha-Klinik. Cindy Varus hatte für 8 Uhr morgens ein Treffen mit den Serax angesetzt. »Lasst uns alle in meinem Auto fahren«, schlug Don vor. Er und Susie stiegen vorne ein, während Lisa, Mark und Kenny auf dem Rücksitz Platz nahmen. Lisa blickte sich um. »Jetzt passen wir alle in ein Auto«, dachte sie. »Jetzt sind wir nur noch 5 und wir können alle zusammen in einem Auto fahren.« Sie schüttelte, erschrocken über den Gedanken, den Kopf. Cindy begrüßte die Van Rins an der Tür und führte sie zu einem Konferenzraum. »Sind Sie schon hier?«, fragte Susie. »Ja, Sie sind vor wenigen Minuten hier eingetroffen. Sie sind gerade bei Whitney«, antwortete Cindy. Susie sah, dass die Frau Tränen in den Augen hatte. Die Van Rins betraten den Konferenzraum und begrüßten den Assistenten des Rechtsmediziners und den Vertreter des Sheriffs von Grant County, Indiana, die dort bereits auf sie warteten. Don bat die beiden, mit ihm hinaus auf den Flur zu kommen, wo er sie fragte: Wie konnte so ein Fehler passieren? Die Frage war nicht als Vorwurf gemeint. Er wollte lediglich wissen, wie man die Unfallopfer identifiziert hatte und wieso man Whitney für Laura gehalten hatte. »Nun, Mr. Van Rin, bei einem Unfall mit so vielen Beteiligten«, begann einer von ihnen zu erklären. Die beiden Männer schienen nette Kerle zu sein, aber Don hatte das Gefühl, dass sie einer direkten Antwort auswichen. Alles, was er wollte, war eine Erklärung. »Ich bin nicht hier, um irgendjemandem die Schuld für die ganze Sache zu geben. Ich versuche nur zu verstehen, was passiert ist.« Die beiden erzählten ihm dann, wie die Rettungskräfte in dem Chaos am Unfallschauplatz Lauras Handtasche neben einem blonden Mädchen gefunden hatten, das dem Bild auf dem Führerschein aus eben dieser Handtasche genügend ähnelte, um sie annehmen zu lassen, es handele sich um Laura. Später bestätigten 3 Angehörige der Taylor University die Identität aller Opfer. »Wurden irgendwelche Familienangehörigen gebeten, die Opfer zu identifizieren?«, fragte Don. Diese Frage konnten die Männer nicht beantworten. Nachdem sie noch einige Augenblicke weiter miteinander geredet hatten, dankte Don für die Informationen und ging dann wieder zurück zu seiner Familie in den Konferenzraum. Er setzte sich neben Susie, die sichtlich erschüttert war. »Geht es dir gut?«, fragte er sie. »Ich hoffe, Sie nehmen uns nicht übel, dass wir so lange nicht erkannt haben, dass es Whitney ist. Ich mag mir nicht vorstellen, was Ihnen jetzt durch den Kopf geht. Sie müssen glauben, dass wir uns aus einer fehlgeleiteten Hoffnung heraus an Sie geklammert haben. Ich habe Sorge, Sie könnten glauben, dass wir Ihnen Ihre Tochter vorenthalten wollten«, sagte sie. Bevor Don etwas darauf erwidern konnte, betraten Colleen, Carly und Sandra das Zimmer. Hinter ihnen trat Jim Mattis ein. Susie ging auf Colleen zu und schloss sie in die Arme. Sofort waren alle ihre Ängste verflogen. Sie flüsterte Colleen ins Ohr: »Ich freue mich so für Sie.« Colleen rannen die Tränen über die Wangen und sie drückte Susie fest an sich. Wir wissen, wie Sie sich fühlen und wir freuen uns mit Ihnen, dass Sie Ihre Tochter zurückhaben, sagte Susi. Colleen trat einen Schritt zurück und blickte Susi in die Augen. Ich möchte Ihnen sagen, wie sehr wir mit Ihnen fühlen. Susi wusste, dass Colleen haargenau wusste, was sie in diesem Augenblick durchmachte. Nun ging Lisa auf Carly und Sandra zu und umarmte sie nacheinander. Ehe die Seracs das Zimmer betreten hatten, hatte sie sich in einem Wechselbad der Gefühle befunden. Sie war hin und her gerissen zwischen Angst und freudiger Erregung. Wie ihre Mutter hatte sie sich Sorgen darüber gemacht, in welchem Licht die Seracs sie sehen würden. Doch sie konnte es kaum erwarten, ihnen zu erzählen, welche Fortschritte Whitney in den letzten 5 Wochen gemacht hatte. Nachdem alle einander begrüßt hatten, setzten sich die beiden Familien gemeinsam an den Tisch. Don ergriff als erster das Wort. »Ich weiß, dass Sie uns für die größten Dummköpfe der Welt halten müssen, weil wir nicht erkannt haben, dass das nicht unsere Tochter war, die da vor uns im Bett lag. Es ist wirklich eine lange Geschichte und vermutlich werde ich irgendwann einmal die Möglichkeit haben, sie Ihnen von Anfang bis Ende zu erzählen. Aber im Augenblick möchte ich Ihnen einfach nur sagen, dass man uns erzählt hat, Whitney sei Laura, und wir hatten nie Grund, daran zu zweifeln. Aber nachdem wir einmal herausgefunden hatten, was Sache ist, war unser erster Gedanke der, dass wir sie herholen mussten. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Bitte, bitte, Sie müssen sich nicht entschuldigen. Wir sind Ihnen so dankbar für alles, was Sie in diesen 5 Wochen für Whitney getan haben, erwiderte Colleen. Sie hat große Fortschritte gemacht. Wir sind einfach glücklich, dass sie jetzt wieder mit ihrer richtigen Familie vereint ist. Wir wollten sie auf keinen Fall verwirren oder ihre Genesung verhindern. Wir hoffen, dass wir sie nicht allzu sehr durcheinander gebracht haben. Vor allem aber freuen wir uns, dass sie ihre Tochter wieder haben, erklärte Don. Colleen war zutiefst gerührt darüber, dass sich die Van Rins für sie freuen konnten, obwohl sie selbst um ihre Tochter trauerten. Sie schluckte und sagte, »Danke. Und danke, dass Sie unsere Tochter in diesen 5 Wochen wie Ihre eigene geliebt haben. Ich möchte Ihnen auch sagen, wie leid uns Ihr Verlust tut. Wir kennen die Schmerzen, die Sie jetzt empfinden. Es tut mir so leid, dass Sie all dies durchmachen müssen.« Don dankte ihnen. Tief in seinem Inneren hatte er bereits akzeptiert, dass Laura am 26. April gestorben war. Er war auch nicht zornig auf Gott, weil er sie ihnen genommen hatte. Jeden Tag müssen Eltern ihre Kinder begraben. Warum sollte ich annehmen, dass Gott verpflichtet sei, uns diese Erfahrung zu ersparen? Dieser Gedanke war ihm in den letzten 24 Stunden immer und immer wieder durch den Kopf gegangen. Und als er den Seracs gesagt hatte, dass er sich für sie freue, hatte er es auch so gemeint. Er wusste, wie sich Eltern fühlen, wenn ihr Kind einen Autounfall überlebt, bei dem es hätte umkommen können. Er verstand die Freude, die sie nun empfanden, und er und der Rest seiner Familie teilten sie aufrichtig. »Wir haben wahrscheinlich keine Zeit, um sie auf den neuesten Stand zu bringen, was die medizinische Seite betrifft, aber ich vermute, das werden die Ärzte ohnehin tun.« Ich kann Ihnen aber sagen, dass sie ihre Halskrause hasst. Einmal hat sie sie an einem einzigen Tag 15-mal abgerissen, sagte Don. Alle im Raum lachten. Im weiteren Verlauf der Unterhaltung betrat eine Krankenschwester das Zimmer und fasste Colleen am Arm. Sie fragt nach ihnen. Colleen lächelte, stand auf und sagte, »Tut mir leid, ich muss jetzt gehen.« Carly und Sandra folgten ihr. Auf diesen Moment habe ich 5 Wochen gewartet, dachte Susi. Auf den Moment, in dem sie mich endlich wiedererkennen würde. Sie griff nach Dons Hand. Eine Träne rollte ihr über die Wange, als sie zu ihm sagte. Es ist in Ordnung, so wie es ist. So sollte es sein. Ich bin so dankbar, dass ihre Mutter nun, wo sie endlich nach ihr fragen kann, da ist. Spektrum Rehabilitationsklinik, Ansprechpartner Bruce Rossmann. Diese Pressemitteilung wird gemeinsam von den Familien von Laura Van Rin und Whitney Seracs herausgegeben. Die Entdeckung, dass es sich bei der jungen Frau, die im Spektrum Rehabilitationszentrum behandelt wird, nicht um Laura Van Rin, sondern um Whitney Sirak handelt, sorgte für ein Wechselbad der Gefühle. Die beiden jungen Frauen wiesen auffallende Ähnlichkeit auf, was Körpergröße, Haar, Gesichtszüge und Körperbau betraf. Als der Genesungsprozess immer weiter voranschritt und sie ihre Umgebung immer deutlicher wahrnahm, ließen ihre Äußerungen die Van Rins daran zweifeln, dass es sich um ihre Tochter Laura handelte. Die Van Rins teilten ihre Vermutung dem Krankenhauspersonal mit, das daraufhin einen Vergleich der Zähne mit den zahnmedizinischen Unterlagen veranlasste. Am späten Dienstagabend stand fest, dass Lauras Unterlagen nicht zum Gebiss der Patientin in der Rehabilitationsklinik passten. Am frühen Mittwochmorgen wurde Whitneys Identität anhand ihrer zahnmedizinischen Unterlagen bestimmt. Abgesehen von ihrer äußerlichen Ähnlichkeit haben Laura und Whitney sowie wir als ihre Angehörige noch etwas gemeinsam, nämlich den festen Glauben an Jesus Christus und wir sind in seiner Liebe verbunden. Unsere Familien unterstützen einander im Gebet und wir danken unseren Angehörigen, Freunden und Gemeinden für ihre Gebete. Wir machen im Moment eine schwere Zeit durch und bitten, unser Bedürfnis nach Privatsphäre zu respektieren. Pressemitteilung der beiden Familien über die Spektrum-Klinik vom 1. Juni 2006. Der Gemeindebus hatte in den Hügeln von Pennsylvania mit den Steigungen auf der Schnellstraße 180 zu kämpfen, doch Newell trat das Gaspedal weiter durch. Die Zeit, die er bei den Steigungen einbüßte, machte er bei jedem Gefälle wieder wett. Der Motor heulte auf und das Motorthermometer stieg unaufhaltsam. Newell ignorierte die Anzeige und erdrosselte auch nicht die Geschwindigkeit. Nach einer schlaflosen Nacht und einigen Stunden hinterm Steuer ließ er jemand anderes fahren und setzte sich hinten in den Bus, um etwas zu schlafen. Vorher schaltete er jedoch noch sein Handy ein, das sofort klingelte. »Dad«, hörte er die Stimme am anderen Ende sagen. »Hallo, Carly, wie geht's euch?« »Ziemlich gut. Hier ist jemand, der dir etwas sagen will.« Carly reichte das Telefon weiter und eine leise Stimme sagte, »Hallo, Dad, ich vermisse dich. Beeil dich.« Es war Whitney. Es fiel Newell schwer, die Fassung zu bewahren, als er antwortete, »Ich bin schon auf dem Weg, Whit. Ich bin schon auf dem Weg.« Er legte auf und schloss die Augen. Wieder klingelte das Handy. Collins Bruder war am Apparat. Dann rief Newells Mutter an. Dann weitere Angehörige. Schließlich kam ein Anruf mit unbekannter Rufnummer. Newell nahm das Gespräch an. »Hallo, Mr. Sirak«, grüßte eine Frauenstimme. »Hier spricht Diane Savers, Produzentin von den ABC News.« Das war der erste von vielen, vielen Anrufen, die er von den Medien bekam. Den Produzenten der Today Show fragte er schließlich, woher er seine Nummer habe und bekam zur Antwort, »Mr. Frank, der, soweit ich weiß, ihr Schwiegervater ist, hat sie mir gegeben.« Newell rief sofort Colleen an. Die beiden reimten sich das Ganze so zusammen, dass die Nachrichtenleute den Namen ihrer Eltern aus der Todesanzeige in der Zeitung herausgefunden haben mussten. Als sie anriefen, freute sich Colleens Vater so sehr darüber, dass Whitney am Leben war, dass er mit jedem darüber reden wollte, der ihn darauf ansprach. Unsere Zeit zum Lesen ist hier wieder abgelaufen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und sage gute Nacht und auf Wiederhören in der nächsten Sendung.